Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Marion Lohmann. Sie ist Geschäftsführerin und Pflegedienstleitung im Hospiz in Schwerte. Herzlich willkommen, liebe Marion. Alex ist heute auch wieder bei uns.
Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
Genau, alle wieder versammelt im Studio, wie wir es auch gern und am liebsten mögen. Marion, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich erst einmal ganz kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Marion Lohmann. Ich bin 43 Jahre alt und bin jetzt seit über 10 Jahren, ja, wie du schon gesagt hast, Leitung vom Hospiz in Schwerte.
Okay, da kommen wir schon, glaube ich, zu der allerersten Frage. Was überhaupt ist ein Hospiz?
Ja, also ein Hospiz ist ein Ort, ein Gebäude, ein stationäres Hospiz, ist ein Ort, an dem wir Menschen aufnehmen, die an einer lebensbegrenzten Erkrankung erkrankt sind und die, ja, wie man so schön sagt, austherapiert sind, die dort ihre letzten Lebenstage, Lebenswochen verbringen können. Ja, meistens sind es einfach Menschen, die wir aufnehmen, wo die Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleistet ist, die starke Symptome haben und deswegen können sie eben halt nicht mehr alleine oder die familiäre Unterstützung reicht nicht aus, sodass wir sie bei uns im Hospiz aufnehmen.
Mhm. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist es dann so, dass der Arzt sich darum kümmert und sagt, ich glaube, man sollte sich jetzt darum kümmern, ich mache das? Mhm. Oder ist es so, dass die Angehörigen sagen, jetzt ist es soweit? Oder gibt es da so Mischformen? Oder?
Grundsätzlich ist eigentlich alles möglich. Also wir haben jede Familie, jeder Mensch ist ja ganz anders. Wir haben Menschen, die sind erkrankt, die sich schon frühzeitig mit dem Thema Sterben beschäftigen und sich auch schon frühzeitig fragen, wie kann es weitergehen, denen es klar ist, dass es irgendwann zu Hause nicht mehr funktioniert. Und die melden sich teilweise auch selbst bei uns und sind frühzeitig mit uns im Kontakt und fragen immer, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, ins Hospiz zu gehen. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, denen es akut schlechter geht, die im Krankenhaus sind, also dass Anmeldungen direkt über das Krankenhaus laufen. Und wir haben eben halt auch Ärzte, die sich direkt bei uns melden. Angehörige, also grundsätzlich gibt es kein richtig oder falsch. Was wir benötigen, ist eben halt immer eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung. Das ist ein Formular, was feststeht, was wir eben halt einreichen müssen bei der Krankenkasse. Also dieses Formular brauchen wir eben halt. Aber wer grundsätzlich die Anfrage erst bei uns stellt, ist eigentlich völlig egal.
Okay, das kann also jeder. Mhm. Und das ist auch barrierefrei, nehme ich an. Also es läuft über einfach mal anrufen, ja. E-Mail schicken oder?
Es sind viele Wege möglich. Ne? Mhm. Also das ist wirklich, wie du schon sagst, übers Telefon, über Mail, übers Fax. Es gibt eben halt ganz viele Wege, uns zu kontaktieren. Und wir sind eben halt mit manchen Menschen im Vorfeld schon im Kontakt und manche kennen wir gar nicht, sondern da kommen wirklich die Anmeldungen rein über das Krankenhaus. Da bekommen wir eben halt die Anmeldung und wissen noch gar nicht, welcher Mensch dahinter steht, sage ich mal. Wir haben das Krankheitsbild, also wir haben diese Bescheinigung, die ausgefüllt ist, aber wissen noch nicht die Geschichte zu dem Menschen.
Okay, die Bescheinigung stellt die der Arzt aus? Oder? Mhm. Okay.
Ja. Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, manchmal, ich will jetzt Krankenkassen nichts unterstellen, aber es gibt ja schon manchmal, dass man irgendwie so hört, das wurde jetzt nicht bewilligt. Gibt es das häufig, dass man sagt, ich würde eigentlich gerne, aber kein Arzt kann mir das gerade ausstellen?
Bei den Menschen, die wir aufnehmen, eigentlich ganz selten. Also ich sag mal so, die zu 98% sind es Krebserkrankungen, die Menschen haben, die zu uns kommen, oder eben halt andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die, wo wirklich es klar ist, dass keine Heilung mehr möglich ist. Und bei diesen Menschen haben wir eigentlich, ist das eine Formalität, sage ich mal so. Natürlich müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, also es müssen Symptome da sein, weil ich sag mal so, es gibt ja auch Menschen, die 80 Jahre alt sind, schon seit 10 Jahren mit ihrer Krebserkrankung leben und gar nicht schlecht leben. So, und die brauchen einfach irgendwann aufgrund ihres Alters vielleicht zum Beispiel eine pflegerische Unterstützung. Die müssten nicht ins Hospiz kommen, weil die könnten genauso gut in ein Pflegeheim gehen. So, ja. Man muss eben halt immer so ein bisschen schauen, ja, was ist das Kriterium? Warum geht es gerade nicht zu Hause oder nicht in einem Pflegeheim?
Und es muss gerade, also wirklich akut sein, dass es halt dann. Oder, also.
Ja, das ist immer die Frage. Mhm. Wir werden immer gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Darf ich denn überhaupt noch selbstständig mich fortbewegen? Mhm. Muss ich schon schläfrig, also muss ich schon also mehr bettlägerig sein, als dass ich irgendwie am Leben teilnehmen kann? Und das ist eigentlich nicht das Kriterium. Eigentlich muss man schauen, wir haben Menschen, die auch mobil sind, die im Haus sich selber bewegen können, aber die zum Beispiel ziemlich starke Luftnot zwischendurch immer wieder bekommen, wo es klar ist, dass diese Situation zu Hause nicht handelbar wären, weil sie zum Beispiel alleine leben. So, oder weil die Situation häufiger auftreten, wenn der Pflegedienst zum Beispiel gerade nicht da ist. Ne? Das ist ja immer die Schwierigkeit. Man kann es ja nicht vorhersehen, wann bekomme ich dann wieder eine neue, die nächste Luftnotattacke zum Beispiel. Ne? Und gerade Luftnot hängt natürlich sehr stark mit Ängsten zusammen. Und wenn Menschen sich zu Hause nicht mehr sicher fühlen, ist das zum Beispiel auch so ein Punkt zu sagen, ne? Ich glaube, dann ist es gut, ins Krankenhaus, also zu uns ins Hospiz zu gehen, weil sonst sind das oft diese Menschen, die wieder ins Krankenhaus gehen. Und eigentlich ist das nicht mehr der richtige Ort, weil man ihnen ja da nicht mehr helfen kann.
Was genau ist denn dann der Unterschied, wenn ich jetzt von Menschen am Lebensende und wirklich in der akuten Sterbephase in den letzten, ich sag mal, Wochen ausgehe, der Unterschied zwischen der Aufnahme in einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus und in einem Hospiz?
In einem Krankenhaus wird man aufgenommen, um ja, ich sag mal so, im Krankenhaus ist es ja, der wird noch geschaut, was kann ich noch tun gegen diese Erkrankung? Ja, müssen Operationen noch stattfinden? Also da hat man irgendwie noch das Ziel der Heilung. Im Palliativbereich, also eher gesagt im Bereich von Palliativstationen, ist der Fokus ja auch schon ein anderer. Da geht es ja wirklich zu gucken, was können wir lindernd noch tun, um wieder ein Stückchen mehr Lebensqualität auch noch mal zu ermöglichen. Weil es geht ja nicht darum, nur wenn jemand eine Krebserkrankung hat, dass er direkt ins Hospiz muss, sondern man muss einfach schauen, wie kann man jemanden natürlich gut einstellen, medikamentös, dass er noch gut am Leben teilhaben kann. Im Pflegeheimbereich ist es eben halt ein Stück weit, wie wenn das zu Hause nicht mehr möglich ist. Ein Pflegeheim ist ja ein Zuhause, sage ich mal, über einen längeren Zeitpunkt. Und Menschen, die ins Hospiz kommen, bleiben in der Regel nicht lange. Also wir können im Moment sagen, unsere durchschnittliche Belegungszeit liegt bei 2 Wochen, die jemand bei uns ist. Dann haben wir Menschen, die wirklich ein paar Stunden nur bei uns sind oder auch mal 4 oder 6 Wochen oder 8 Wochen. Aber Menschen kommen nicht in ein Hospiz und bleiben dort über Jahre. Und das können sie natürlich im Pflegeheimbereich, ist das natürlich das Ziel, einen langfristigen Wohnort zu schaffen.
Okay.
Du hattest jetzt gerade das auch so ein bisschen verglichen miteinander, weswegen man ja eben ins Hospiz kommt. Und da stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen, oder wie muss man sich die Stimmung vorstellen? Alle, die dorthin kommen, man sagt ja schon, ich sag mal, selbst in einem Pflegeheim ist es so, eigentlich wissen viele, das wird wahrscheinlich der letzte Ort sein, an den ich meinen Wohnort gewechselt habe. Aber im Hospiz ist es ja, ich sag mal, noch eindeutiger. Wie kann man die Stimmung da beschreiben? Kann man die wahrscheinlich nicht so richtig beschreiben, aber.
Also ich glaube, fast alle Menschen, die zu uns kommen, sagen immer, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Weil viele meinen, dass es ganz dunkel ist und ganz traurig ist die ganze Zeit und alle sehr bedrückt, also eine bedrückte Stimmung da ist. Und dem ist überhaupt nicht so. Also es wird einfach viel gelebt und das wird oft vergessen. Also natürlich sterben die Menschen bei uns und wir haben Wochen, dass jeden Tag jemand stirbt und jeden Tag jemand neu aufgenommen wird. Und dann passiert vielleicht 2 Wochen wieder gar nichts. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich eine ganz schöne Grundstimmung da. Also uns ist es wichtig, dass dieses Haus ist einfach auch ein ganz helles, freundliches Haus. Ja, schon allein das sagen die meisten, ich habe mir das so anders vorgestellt. Und das finde ich immer wichtig, dass Menschen, die zu uns kommen, sofort erstmal so ein sich wohlfühlen, einfach eine Umgebung haben, wo sie sagen, ach, das ist ja gar nicht wie im Krankenhaus. Mhm. Man muss ja auch sagen, Hospize sind ja deutlich kleiner wie Krankenhäuser oder wie Pflegeheime. Wir haben, wir jetzt in Schwerte sind seit über einem Jahr in einer großen Baumaßnahme. Wir waren vorher klein mit 5 Plätzen, aber wir bleiben trotzdem klein und mit 8 Plätzen, die wir jetzt bald haben werden. Und das ist ja schon eine ganz andere Grundstimmung, sage ich mal, wenn 8 Menschen im Haus sind, als wenn große Flure, wie man das klassisch im Pflegeheim oder Krankenhausbereich kennt, mit 30, 40, 50 Menschen da sind. Das haben wir ja gar nicht. Mhm.
Wie viele Pfleger seid ihr dort? Ich sag mal generell, aber auch wie viele zeitgleich da sind?
Unser Team wächst jetzt gerade, weil wir eben halt uns vergrößern, was ganz schön ist. Wir sind mittlerweile, glaube ich, 18 Pflegekräfte. Wow, und okay. Zeitgleich, also mit unterschiedlichen Stellenanteilen natürlich, zeitgleich sind in jeder Schicht mindestens 2 Pflegefachkräfte da. Also wir sind jetzt, also wenn wir zukünftig 8 Plätze haben, werden wir 2 bis 3 Mitarbeiter pro Schicht da haben. Mhm. Und daran sieht man schon allein, wie intensiv diese Begleitung sein kann. Also ich sag mal so, im schlimmsten hört sich, ist das falsche Wort, aber darf ich 4 Menschen betreuen und 4 im Gegensatz zu einem großen Krankenhaus, also zu einer Station, das ist einfach eine ganz andere Welt, muss man wirklich sagen.
Ja, das ist ja teilweise ein Zimmer.
Ja. Also. Ja, die Menschen sind ja eh allein in ihrem Zimmer, also jeder hat ja sein eigenes Zimmer. Und das ist eine ganz andere ruhige Atmosphäre auch, muss man wirklich sagen. Wir haben überhaupt keine Hektik um uns herum. Also das, weil wir auch gar keine feste Tagesstruktur haben, weil der Mensch, die Familie, die bei uns ist, die geben vor, wie sie leben möchten, sage ich mal. Ne? Wir haben ja Menschen, die lange schlafen möchten. Und das ist nicht wie im Krankenhaus, wo wir sagen, so, ist 6:30, wir müssen jetzt hier alle wecken, weil gleich kommt die Visite, gleich kommt das Essen. Haben wir ja alles nicht. Mhm. Also wir gucken einfach, wie geht's den Menschen und was brauchen die? Und wenn Menschen länger schlafen, dann schlafen sie eben halt länger. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Okay, das ist also wirklich noch mal eine Art Zuhause auf die letzten Meter, wenn man so möchte. Okay. Jetzt geht es ja auch um die Begleitung. Ich komme ja aus dem ambulanten Hospizdienst. Das heißt, ich bin überall da unterwegs, wo Menschen in der Endphase des Lebens sind, außer eben in einem stationären Hospiz. Und ich gehe natürlich nicht pflegerisch daran. Jetzt seid ihr aufgestellt mit reinen Pflegekräften. Oder habt ihr auch Betreuungskräfte dabei? Oder wie stellt ihr die Betreuung und Begleitung auch sicher?
Wir haben Pflegefachkräfte, die also viele von den Kollegen sind weitergebildet in Palliativ Care. Das heißt, sie haben da schon ihren Anteil auch drin, dass sie wissen, ja, was für unsere Menschen und deren Familien und Freunde wichtig ist. Eine Kollegin und ich sind selbst noch Trauerbegleiterin, dass wir da einfach auch schauen, was ist nötig, was wird gebraucht. Wir haben Menschen, mit denen wir natürlich kooperieren, die wir anrufen können, wenn wir merken, da ist wirklich mal psychologische Hilfe wird benötigt, könnten wir jemanden anrufen. Aber wir merken einfach, dass, weil du sagst, es ist Betreuung, das ist auch so ein bisschen der Unterschied noch zum Pflegeheim. Wir brauchen niemanden, der in dem Sinne beschäftigt. Wir haben das eher das Problem, dass wenn Menschen noch zu fit zu uns kommen, kann es sein, dass denen manchmal langweilig ist, weil die dann sagen, also gerade bei älteren Menschen, die dann sagen, ach, gibt es denn hier keine anderen, mit denen ich mich treffen kann, mit denen man was machen kann. Und so untereinander Kontakte sind gar nicht unbedingt da. Also das gibt es alles. Wir haben auch schon mal Menschen, wirklich das Haus gehabt, voll gehabt von Menschen, die mobil waren. Das ist aber dann wirklich eher die Ausnahme. Und ansonsten bekommt man von den anderen Menschen im Haus nicht unbedingt so viel mit. Das Thema Begleitung ist uns schon da einfach sehr wichtig. Also man muss auch wirklich sagen, dass die pflegerische Betreuung eigentlich einen kleinen Anteil annimmt, weil wir natürlich geht es ganz viel einfach um Gespräche, um Dasein.
Ja. Das heißt, klar, bei dem Betreuungsschlüssel ist auch gewährleistet, dass jede Pflegekraft einfach auch genug Zeit hat, sich um die Bewohner,
Gäste,
um die Gäste zu kümmern. Mhm. Ja, okay, das ist natürlich sehr, sehr schön. Gibt so besondere Momente, wo du sagst, die machen die Arbeit ganz, ganz besonders wertvoll?
Ach, die gibt es ganz viel. Also ich muss sagen, ich mache das ja jetzt seit über 10 Jahren und ich kann mir keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen, weil ich glaube, dass man einfach so viel auch von den Menschen zurückbekommt. Und viele denken immer, das müssen immer die Riesenereignisse sein oder was ganz Besonderes. Wir waren ja jetzt schon häufiger, hatten wir Pferdebesuch und das sind dann immer die Highlights, die dann sehr auch durch die sozialen Medien gehen und dass das Pferd ja da war und noch mal einmal ja, den Angehörigen besucht hat. Klar, das ist toll. Aber ich sag mal, dass oft sind es die ganz Kleinigkeiten, die genauso bewegend sind, einfach ein ganz intensives Gespräch zu haben, ja, nochmal eine schöne Atmosphäre für gerade Paare nochmal zu schaffen. Man bekommt einfach ganz viel von deren Geschichten mit und das ist ganz bewegend, muss man wirklich sagen. Ne? Und das ist einfach schön, wenn wir Dinge noch mal möglich machen können, wenn Menschen seit Wochen nicht mehr draußen waren und einfach mal wieder bei Sonne im Garten sitzen können. Also das sind so Dinge, die für uns so normal sind, sind ja für diese Menschen schon lange nicht mehr normal, weil sie das körperlich nicht mehr können oder einfach schon ganz lange im Krankenhaus. Also wie viele Menschen, das ist ja nicht selten, dass Menschen seit Wochen und Monaten im Krankenhausbereich waren und das gar nicht mehr kennen, einfach mal draußen gewesen zu sein oder mit der Familie gemeinsam was essen zu können, also gemeinsame Zeit zu verbringen. Das, und da sagen wir, das ist uns ja auch einfach wichtig, dass wir uns sind die Angehörigen und Freunde genauso wichtig wie der Betroffene selbst. Also, weil wir einfach merken, dass die mindestens genauso viel Aufmerksamkeit brauchen. Weil, also für mich ist das immer so das Schlüsselerlebnis gewesen. Wenn man Menschen oder Angehörige fragt, wie geht's Ihnen denn eigentlich, sind die ganz erstaunt und sagen, wieso ich? Ich bin doch gar nicht betroffen. Wo ich denke, naja, aber Sie machen das ja auch seit so langer Zeit. Na klar. Begleiten Sie das Ganze. Und dann fangen viele auch an zu weinen, weil sie gar nicht so gesehen werden. Ne? Weil sich das Umfeld auch sehr immer auf diesen kranken Menschen fokussiert. Aber die Angehörigen oder Freunde ja auch ganz, ganz viel leisten in der Zeit, muss man sagen. Oder aushalten müssen und einfach auch ganz viel Angst haben. Ja, eine große Traurigkeit da ist, weil ja auch schon so viel verloren gegangen ist, was nicht mehr möglich ist.
Ja. Ich weiß nicht, ob man das so richtig betiteln kann. Das ist mir jetzt gerade so in dem Zusammenhang aufgefallen. Gibt es irgendetwas, was quasi die Personen, die bei euch im Hospiz sind, ich sag mal, ob im Mindset oder generell in ihrer Art und Weise, ich sag mal, das anders ist als bei, ich sag mal, vielen anderen Menschen, die dir so im täglichen Leben begegnen?
Meinst du jetzt die Gäste, die da sind? Oder
ja, genau, die Gäste. Die Gäste.
Ich finde das schwierig. Also ich glaube, auch da ist alles vertreten. Ne? Also wir Menschen sind alle so unterschiedlich und jeder beschäftigt sich mit anderen Dingen. Und Menschen, die zu uns kommen, haben sich nicht unbedingt mit dem Thema Sterben beschäftigt. Und manche schon. Also das ist so sehr unterschiedlich. Und ich sage immer, es gibt da auch kein richtig oder falsch, weil ich finde, jeder braucht einfach was anderes. Und das ist eben halt auch unsere Aufgabe zu begleiten und nicht vorzugeben, was passieren muss. Also ich glaube einfach, wir sind da, wenn Gespräche geführt werden möchten. Aber wenn eben halt auch nicht darüber gesprochen werden, also wenn die das nicht möchten, dann müssen sie es auch nicht. Ne? Also ich finde, habe immer so ein bisschen den Grundsatz, ich finde es total wichtig, dass die Menschen wissen, wo sie sind. Also ich mag das nicht, wenn im Vorfeld so gesagt wird, können wir nicht behaupten, sie sind ein Pflegeheim, wir wollen das nicht so ganz sagen. Das möchte ich nicht.
Weil also man weiß ja auch gar nicht, was die Person vielleicht doch noch mitbekommt.
Ja,
also. Und dann, also, dann denkt man eigentlich, die Person bekommt es nicht mit und dann gaukelt man was vor und man weiß vielleicht auch gar nicht, im Unterbewusstsein hat sie es doch mitbekommen und denkt sich so, was erzählt ihr da eigentlich? Ich merke das doch.
Genau, ich glaube, das ist es auch. Ich meine, es ist ja keiner blöd. Ne? Also ich finde immer, man möchte doch, ich habe immer so ein bisschen den Grundsatz, man muss doch mit Menschen so umgehen, wie man das selber auch haben möchte. Also genau. Ich möchte auch, dass man ehrlich zu mir ist und ich finde das wichtig, dass man jemandem sagt, dass es ins Hospiz geht. Und aber das heißt nicht, dass wir jeden Tag über Sterben sprechen müssen. Und wenn Menschen Angst haben davor und nicht so gerne kommen möchten, aber es gibt eigentlich keine Alternative, finde ich es auch einfach immer wichtig zu sagen, sie können zu uns kommen. Wenn sie sich aber bei uns nicht wohlfühlen, werden wir eine andere Lösung finden und dann geht es wieder woanders hin. Also und ich habe das in den ganzen 10 Jahren nicht einmal erlebt, dass jemand gesagt hat, ich halte es hier wirklich nicht aus, ich möchte hier wieder weg. Aber ich finde es wichtig, jemanden die Tür ein bisschen aufzulassen, also nicht, also es selber entscheiden zu können.
Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich für die Gäste auch dann, oh Gott, es geht ins Hospiz, damit ist ja der Tod besiegelt. Das ist so die letzte Bastion, ne? Oftmals hält man sich ja bis zum bitteren Ende noch an irgendeinem Strohhalm fest, bis es dann letztlich vorbei ist. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt in die sichere Endphase ist ja auch etwas, was man sich selbst erstmal eingestehen muss. Ne? Und da kann ich mir gut vorstellen, dass diese Hürde sehr, sehr groß ist.
Aber wahrscheinlich auch in beide Richtungen, ne? Also sowohl von den Sterbenden.
Na klar, als von auch den von Angehörigen den wahrscheinlich sogar noch
kann ja,
größer.
Kann ja sogar sein, dass quasi der Sterbende sagt, ich bin soweit, ich möchte das auch, glaube ich, gerne, weil mir kann nicht mehr geholfen werden. Ja. Aber dann die Angehörigen sagen so, warum denn?
Ja, es ist, wir sind ja auch durch immer mehr Möglichkeiten in der Medizin, sind viele Menschen ja auch sehr auf Therapien, nicht fokussiert, aber es ist immer so, was geht denn noch alles? Und wir haben oft Menschen oder Familien, die kommen völlig überfordert natürlich zu uns, weil seit Wochen immer nur Therapien in Gesprächen waren. Also es war immer das ein bisschen immer Hoffnung und auf einmal ist dann gesagt worden, und jetzt können wir leider nichts mehr für Sie tun, wir müssen Sie im Hospiz anmelden. Ich finde das auch völlig verständlich, dass man da überhaupt nicht hinterherkommt, weil wenn ich seit Wochen immer hoffe.
Ja, weil und einem alle, so eine Grenzenlosigkeit geht schon. Wir machen das so.
Genau.
Und dann auf und, einmal.
Wie, jetzt soll es nicht mehr gehen? Warum? Na, so, und jetzt geht nichts mehr, jetzt muss ich ins Hospiz. Das finde ich immer völlig normal, dass man das ja gar nicht verarbeiten konnte.
Du sagtest jetzt vorhin, 2 Wochen bleiben, die Gäste im Durchschnitt. Das ist ja eigentlich eine kurze Zeit, gerade wenn man so persönliche, menschliche Bindungen irgendwie sich in seinem privaten Leben vorstellt, wenn man Personen für 2 Wochen erlebt. Aber wie ist das? Geht ihr absichtlich keine Bindung ein oder geht ihr trotzdem eine Bindung ein und riskiert, dass es euch, wehtun kann? Oder wie habt ihr dann euren Umgang damit oder ist es vielleicht auch von Person zu Person unterschiedlich?
Ja, ich sag mal, man weiß ja nie, was passiert. Also ich finde das immer wichtig, also wenn die Menschen mir egal wären, dann glaube ich nicht, dass man das gut machen kann. Also ich glaube, man muss das Risiko ein Stück weit eingehen, um gut begleiten zu können, weil das Gegenüber merkt ja, wie authentisch man ist, ob man das gerne tut oder ob es in Anführungsstrichen nur ein Job ist. Ich glaube einfach, es ist so ein bisschen, das ist das Schöne, dass wir so ein buntes Team sind, dass wir merken, dass der eine baut zu dem eine bessere Bindung oder eine engere Bindung auf wie zu einem anderen Gast. Und ich glaube auch, es gibt immer wieder Situationen, die einen ja selber persönlich auch anders anspringen, also wie bei dem anderen. Ja. Man muss auch wirklich, ich meine, das, was ich auch völlig normal finde, umso jünger Menschen sind, umso eher berührt es uns auch, weil der über 80-jährige Mensch, der vielleicht sein Leben gut gelebt hat, ist eine andere Situation als wie der 30-jährige Mensch, der verstirbt. Auf der anderen Seite finde ich es immer total wichtig, aber auch zu sagen, und trotzdem kann es total schwierig sein, für die Familie diesen 80-jährigen Menschen zu verlieren, weil er vielleicht der Mittelpunkt dieser Familie war. Also auch da darf man da jetzt nicht sagen, das ist weniger schlimm als das andere. Ne? Aber für mich oder auch für die Kollegen ist es natürlich immer was anderes, umso jünger Menschen sind. Und wenn gerade noch Kinder mit mit im Spiel sind. Also natürlich berühren einen da immer wieder Geschichten, muss man wirklich sagen. Aber ja, umso schöner ist es immer, wenn wir diesen Familien noch irgendwie einen schönen Raum bieten können, eine schöne Zeit bieten können und einfach das begleiten können und die nochmal Zeit miteinander verbringen können.
Wie ist denn das? Ich kenne das jetzt von Krankenhäusern. Da hat man ja auf den Normalstationen Besuchszeiten, an die man sich hält. Auf Intensivstationen sind die noch ein bisschen strikter geregelt. Auf der Palliativstation sind sie dann wiederum ein bisschen gelockerter. Und jetzt stelle ich mir vor, wie ist das im Hospiz? Jemand aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis ist im Hospiz. Muss ich mich da anmelden, wenn ich hin möchte? Kann ich so lange bleiben, wie ich will? Kann ich auch irgendwie einen Koffer voll Klamotten mitschleppen, weil ich weiß, diejenige hat das besonders gemocht und den 24x7 mit bespaßen? Oder kann ich mich daneben legen, wenn ich möchte? Ist da ein Tisch für die ganze Familie aufgebaut? Gibt es da einen extra Raum für? Wie kann ich mir das so praktisch vorstellen?
Meine Güte, du stellst heute aber viele Fragen auf einmal.
Ja, ich bin auch wirklich total, also maximal interessiert. Ich hatte ja einen Fall, den ich begleitet habe, den habe ich kennengelernt auf der Palliativstation. Dann ist der ins Hospiz gekommen, hier in Dortmund. Und das war aus meiner Perspektive ein bisschen gemütlicher als ein Krankenhauszimmer. Aber es war auch, das war nicht viel mehr Platz. Da stand jetzt noch ein Tisch mit drin. Und es war halt auch das Pflegebett. Also es hat mich schon sehr erinnert. Die Farben waren freundlicher und so weiter. Alles gut. Aber wenn ich mir vorstelle, seine ganze Familie wäre da jetzt aufgeschlagen, wäre es schon ein bisschen knapp geworden. Also wie kann ich mir das so praktisch vorstellen? Ich glaube, das ist auch etwas, was die meisten da draußen interessiert, die noch keine Berührungspunkte damit hatten.
Also grundsätzlich hat jeder ja sein eigenes Zimmer. Und es ist natürlich ausgestattet mit einem Pflegebett auch, weil ansonsten könnten wir gerade, wenn es den Menschen schlechter geht, sie die einfach nicht gut versorgen.
Na klar.
Aber ich sag immer, wir können auch alles an Möbeln rausstellen und andere Möbel reinstellen. Also das haben wir auch schon gehabt, dass Menschen sagen, ich habe aber meinen Lieblingssessel und kann ich den mitbringen? Ja, gar kein Problem.
Okay,
wir schön. Gucken da schon einfach, dass persönliche Gegenstände da sind. Also manchmal ist es zum Beispiel auch, ich habe meine eigene Bettwäsche von zu Hause, die Menschen mitbringen wollen. Ja, gerne, ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Also wir haben einfach eine Grundausstattung da von einem Zimmer. Ja. Mit einem Bild, mit einem Fernseher, was weiß ich alles, damit überhaupt das Zimmer eingerichtet ist. Ja. Aber man kann Dinge natürlich umgestalten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich sage immer, natürlich kann jetzt nicht jeder seine eigenen Wände, also seine Bilder überall mit dem Nagel an die Wand hauen. Aber deswegen haben wir zum Beispiel auch so Bilderleisten, dass man einfach seine eigenen Bilder hinstellen kann.
Ja.
So. Ich finde das total wichtig, dass man sein Zimmer selber gestalten kann und seine Sachen auch mitbringen kann. Das ist überhaupt gar kein Ding. Wir legen da ziemlich viel Wert drauf, dass man sehr selbstständig bleiben kann. Also, dass die Familien sich auch, wir haben zum Beispiel so eine offene Küche, wo wir sagen, es gibt hier einen Bereich, wo ihr euch frei bewegen könnt, wo ihr euch Dinge, Getränke nehmen könnt. Ja, im Wohnzimmer, also wir haben auch ein Wohnzimmer, wir haben einen Begegnungsraum, wir haben einen wunderschönen Garten, also wenn jetzt die Gartenzeit irgendwann wieder anfängt, dass man einfach da weiß, man darf sich überall frei bewegen, überhaupt gar kein Problem. Ne? Weil du gerade sagtest, Besuchszeiten haben wir nicht, also man darf kommen, wie derjenige das möchte. Also ich finde, auch da ist der Gast derjenige, der es entscheidet.
Ja, klar.
So, und wenn jemand sagt, ne, ach, ich möchte ganz gerne um abends noch um 10 Besuch bekommen, dann soll er eben halt um 10 Besuch bekommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Also ich sag immer, wenn es abends dunkel ist, wäre es schön, wenn man kurz vorher anruft, weil wenn es dann schellt, dann erschrecken sich die Kollegen, wer mitten in der Nacht vielleicht bei uns vor der Tür steht. Aber ansonsten ist erstmal alles möglich. Ne? Ja. Also was ich wichtig finde und gut finde, ist, dass man schellt, an der Haustür schellt und dass man dann den Menschen erstmal fragt, der und der ist da, möchten Sie denn Besuch bekommen? Weil ich immer finde, ich möchte auch nicht, wenn ich am Schlafen bin, dass auf einmal vor meinem Bett, keine Ahnung, irgendjemand steht, der mir vielleicht gar nicht so nahe steht, aber ich gerade am Schlafen bin. Ne? Also es geht einfach da um Privatsphäre und das abzusprechen. Wir haben auch immer wieder Menschen, die sagen, ich möchte jetzt aber gar keinen Besuch. Ja, dann schicken wir diejenigen erstmal wieder nach Hause.
Ja.
So. Aber das ist so ein bisschen, sind wir stellvertretend, weil der Mensch ja nicht selber mehr zur Tür gehen kann, öffnen wir die Tür und dann kann derjenige entscheiden, wer kommen kann. Und ja, wir haben manchmal 20 Menschen für eine Person da und manchmal sind es eben halt weniger. Aber es gibt da, ich meine, klar, in der Corona-Zeit war das jetzt alles ein bisschen anders.
Ja, gut.
Aber grundsätzlich sonst ist alles möglich.
Okay. Ja. Das heißt, man kann dann einfach auch die Küche komplett okkupieren und mit 20 Leuten dann das Mittagessen vorbereiten und stundenlang mit ausufernden Gesprächen mit allem Mann am Tisch sitzen, hinterher durch den Garten flitten. Das finde ich total
also
super.
Also grundsätzlich geht sowas. Ne? Also wir haben natürlich auch Auflagen, hygienische Auflagen, wo man gucken muss. Aber wir sagen immer, wenn sowas erwünscht ist, dass man mal gemeinsam kochen will, gerne. Ne? Also dann sagen wir oder wir geben Dinge raus, die man schon mal nutzen kann, weil wir schon einfach sagen, es können jetzt nicht alle Menschen an den Kühlschrank mit den Lebensmitteln. Ne, so. Ja, aber wenn man sagt, ne, oh, die haben hier eingekauft, haben wir immer wieder gehabt. Oder dass Angehörige viel Zeit mit ihren Menschen verbringen wollen, die aber gar nichts mehr essen, aber die sich natürlich irgendwie versorgen müssen, können die sich da auch was kochen. Das ist gar kein Problem. Nein.
Was sind so, ich sag mal, übliche Wünsche, wenn Personen das sich noch wünschen können, was sie gerne noch, ich sag mal, vielleicht machen wollen? Du sprachst jetzt vorhin zum Beispiel von draußen sein. Mhm. Ist das ein üblicher Wunsch oder?
Ich weiß gar nicht, es geht gar nicht um das Große. Also viele finden es auch einfach schön, Ruhe zu haben. Also gar nicht, dass ständig immer jemand da ist. Manche, also viele Menschen genießen das wirklich, Zeit mit ihrer Familie oder mit Freunden zu haben, nochmal. Manchmal ist es wirklich das Lieblingsessen. Also weil auch da muss man sagen, Essen und Trinken am Lebensende ist ja ein ganz anderes Thema nochmal. Da geht es wirklich um Genuss und es geht nicht darum, gewisse Kalorien zu sich zu führen, weil man ja irgendwie sonst so schwach wird. Es geht wirklich einfach nur darum, um den guten Geschmack und manchmal ist es auch wirklich, sind es die Wünsche, das und das nochmal einmal essen zu wollen, und wenn das dann alles zubereitet ist und da steht, dann ist derjenige vielleicht ein Bissen und das war's. Aber es ist nicht schlimm, weil es geht um das Gefühl, ne? Ich wollte das noch einmal so riechen. Das ist sowas. Oder,
kocht ihr das dann?
Ja, also wir werden nicht beliefert. Wir kochen wirklich alles frisch, alles selbst. Auch das ist ein bisschen wie zu Hause.
Ach was.
Ja,
also ich sage immer, bei uns ist, auch gedacht, so, okay.
Ja, es ist, ich sage immer, es ist bei uns so ein bisschen wie in einer großen WG. Also das habe ich immer auch den pflegerischen Kollegen immer gesagt, wenn wir neu eingestellt haben, dann waren die immer so ein bisschen, oh Gott, und wir kochen jetzt hier wirklich selbst? Kann ich das überhaupt? Ich kann ja Pflege, aber ich kann ja gar nicht so kochen. Da habe ich gedacht, naja, wir haben also mittlerweile jetzt, wo wir uns vergrößert haben, haben wir auch wirklich ganz tolle Hauswirtschaftskräfte noch eingestellt, die das Team natürlich super bereichern. Aber grundsätzlich sage ich auch immer, geht's wie zu Hause auch, so ein bisschen einfach zu schauen, was möchte jemand. Und es gibt keinen Menüplan oder so für diese Woche, sondern wir schauen jeden Tag aufs Neue, was möchte jemand essen. Und manchmal werden 5 verschiedene Dinge gemacht. Und manchmal fährt auch jemand nochmal eben, irgendwie eine Pommes holen oder so, weil das gerade der Wunsch ist, das nochmal so zu essen. Also es wird wirklich alles frisch zubereitet. Wir haben ganz wundervolle Ehrenamtliche, die uns auch da in dem Bereich unterstützen. Wir haben eine Ehrenamtliche, die hat selber ihren Mann bei uns verloren und die kocht total gerne. Und die kocht ganz viel für uns und wir vakuumieren das wirklich in so Mini-Portionen ein und können das dann eben mal eben sozusagen auch anbieten. Ne? Weil ich sag mal so, wir können jetzt natürlich nicht irgendwie ein aufwendiges Fleischgericht mal eben so zaubern. Na, aber solche Dinge sind dann da, die sind dann frisch zubereitet worden und schaffen eben halt so ein bisschen Flexibilität auch für uns.
Voll schön.
Ja.
Finde ich total super. Ja. Vor allem, das hat ja mehrere Aspekte. Ne? Ja. Das heißt, das Gebäude riecht einfach nach selbstgekochtem Essen. Das ist schon natürlich sensorisch einfach wunderbar, ne? Und noch mehr Zuhause-Atmosphäre, das finde ich toll.
Und es kommt nicht Essen auf Rädern und dann ja, und du hast riecht überall so nach diese, aufgewärmten
Ja, Müll. Genau, und du hast überall diese komischen Verpackungen, die irgendwie auch immer so komisch duften, nach den 20 Gerichten, die da vorher schon drin waren. Ja, toll, das finde ich richtig gut.
Voll schön.
Wenn wir jetzt bei den Wünschen waren, die so zum Schluss kommen, gibt es dann etwas, wenn man so an die Gespräche mit den Gästen denkt, dass da oft kommt, was sie noch bereuen?
Ach, was sie noch bereuen. Ja, aber es gibt natürlich, also es ist auch so unterschiedlich, ne? Also wie man das häufig hört, bereuen Menschen, dass sie Dinge nicht getan haben. Also ja, es ist ja immer so dieser tolle Spruch, wenn ich erstmal Rentner bin, mache ich das und das und das. Und wenn es erst gar nicht dazu gekommen ist, dass viele das bereuen, dass sie ihr Leben nicht anders gelebt haben. Manche bereuen, gewisse Therapien noch gemacht zu haben. Ja, ich glaube, es ist, manche haben einfach einen kritischen Blick nochmal so zurück, was ich ja auch nicht schlimm finde, weil ja, natürlich guckt man nochmal so zurück, was hätte ich anders gemacht. Klar, aber ja. wir versuchen dann immer halt so ein Stück weit natürlich das zu begleiten, aber einfach auch den Fokus dann wieder nach vorne, also nicht so sehr zu hadern, was hat man nicht gemacht, sondern was geht denn vielleicht jetzt gerade noch?
Ja.
So, weil ja, andere Dinge kann man jetzt nicht mehr ändern.
Das, ja, das stimmt, das stimmt. Also das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Ne? Also worüber spricht man am Lebensende am häufigsten mit dir und was wird am meisten bereut und was wird am meisten gewünscht? Ne? Das ist so immer das große Fragezeichen. Zumindest das, was mir immer so gespiegelt wird. Ja.
Ich sag mal, du sagtest ja gerade, dass ihr wie so eine große WG seid. Das ist im Endeffekt auch das, was ich in meiner Erfahrung so wahrgenommen habe. Also, dass es einfach irgendwie mit diesem einen Gemeinschaftsraum, der aber quasi halt wirklich sehr, sehr hell gestaltet ist. Also, wollte ich nur mal sagen, das wirkt auch von außen so. Das ist nicht nur so euer Selbstverständnis, sondern ist auch so. Versucht ihr, ich sag mal, als letzte Ehre nochmal mit auf die Trauerfeier zu gehen oder eher nicht, weil ihr sagt, ich möchte lieber mich quasi auf die aktuellen Gäste fokussieren können, oder ist das unterschiedlich? Ist es manchmal der Wunsch von den Gästen?
Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also ich würde das den Mitarbeitern, den Kollegen freistellen, ob sie dann das Bedürfnis haben, dann finde ich, sollen sie das tun. Ich selbst war auf wenigen Trauerfeiern, Beerdigungen, aber gar nicht mit der Absicht, dass ich das nicht, also nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich einfach merke, wir haben über 90 Menschen, die wir im Jahr begleiten. Ich könnte gar nicht überall hingehen. Jetzt bin ich natürlich auch nicht bei jeder Familie so so beteiligt, dass sich das für mich auch gut anfühlen würde. Aber ich glaube, ich würde immer auf, also für mich kann ich nur sagen, ich würde immer auf mein Gefühl gucken. Möchte ich das? Habe ich jetzt gerade das Bedürfnis? Wir im Haus ist das einfach so, dass wir für uns ja auch, jeder auch andere Rituale hat in der Verabschiedung. Also wenn Menschen verstorben sind, gehe ich zum Beispiel immer selber auch nochmal rein, um mich zu verabschieden. Ne? Einfach um nochmal ja, kurz im Zimmer zu verweilen und ja, so die Zeit, die man gemeinsam mit demjenigen hatte, nochmal so für sich Revue passieren zu lassen. Und wir haben das für uns so ein bisschen als Ritual. Wir begleiten ja die Menschen, wenn sie zu uns kommen, ins Haus rein und bringen sie auf ihr Zimmer. Und ja, ich denke, dass du es so auch immer erlebt hast. Und wir begleiten sie eben halt auch wieder immer raus. Also wir haben den Grundsatz, dass wir immer dabei sind, einfach auch wenn die Bestatter kommen, also nicht um zu kontrollieren, sondern einfach so, weil ich immer sage, wir haben uns um diesen Menschen gekümmert, der ist wichtig, und wir sind einfach bei ihm und begleiten ihn raus, bis er das Haus verlässt. Und wir haben das Ritual bei uns im Haus, dass immer, wenn jemand verstorben ist, eine Kerze angezündet wird im Eingangsbereich. Und ja, wenn derjenige eben halt abgeholt ist, dann begleitet man denjenigen raus und pustet dann diese Kerze aus. Also dann, also ich finde, das sind immer so Rituale für mich selber auch, um wieder so ein bisschen abschließen zu können.
Ja.
Was ich auch ein ganz schönes Ritual finde, muss ich sagen, ich glaube, das ist aber auch, ich sag mal, in vielen Hospizen so, ist, dass ihr ja auch im Gegensatz zu einem Krankenhaus am Ende, wenn der Mensch schon verstorben ist, dass ihr auch nochmal, ich sag mal, die eigene Kleidung anzieht, frische Kleidung anzieht. Das ist auch nochmal, finde ich, ein sehr, ich sag mal, die letzte Ehre erweisen und zu sagen, so können wir jetzt unseren Gast gehen lassen. Das ist so mein Empfinden, das finde ich auch total schön.
Das stimmt, das ist echt schön.
Ja, wir fragen die. Also das Entweder fragen wir die Angehörigen, das ist natürlich immer eine Sache, wie passend ist das gerade? Gibt es irgendwas, also klar, wenn jemand wirklich, auch, wenn wir merken, ne, dass sich jemand so langsam auf den Weg macht, thematisieren wir das mit der Familie, wenn es stimmig ist, gibt es Lieblingskleidung, gibt es irgendwas, was wir denjenigen anziehen können? Und das ist auch wirklich für uns ganz schön. Ne? Mhm. Also das ja, ist seltener mit den Betroffenen, aber auch das hatten wir. Also wenn ich überlege, das war recht in meinen Anfängen, das hat mich ganz bewegt, eine junge Frau, die wirklich, die ganz viel Wert immer auf Mode gelegt hat und die dann nochmal, ja, ihr Lieblingskleid mit ihren Pumps und so geschminkt werden wollte. Und es war hinterher total schön, dass wir das gemacht haben. Auch als aus Wertschätzung diesen Menschen auch gegenüber. Und ich finde einfach immer das schön, wenn Menschen ihre eigene Kleidung nochmal anziehen können.
Das ist ja auch für die Angehörigen total wichtig, um auch zu sehen, das ist wirklich der Mensch, den ich kannte.
Ja. Ja, viele haben auch Angst, Verstorbene zu sehen. Ich denke, das kennst du ja auch. Und wir sagen so oft, das ist in ihrem Kopf, wie schlimm das jetzt ist, aber eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm. Ja. Ne? Die Menschen sehen so friedlich aus.
Es ist ja manchmal auch wirklich dieses eine Schnipsen und dann ist der Organismus ja schon, dann funktioniert er nicht mehr, der Mensch ist verstorben, aber es hat sich wirklich nur dieses Schnipsen erstmal verändert.
Ja.
Bis wirklich was mit der Person passiert.
Ja.
So lange ist man meistens gar nicht da. Also das stellen sich Menschen aber immer ganz anders vor.
Ja, und das ist so schön und dann wirklich eine ganz schöne, eine schöne Stimmung in diesem Zimmer nochmal zu haben, ne? Den Menschen nochmal ganz anders zu erleben, wenn er dann versorgt ist und wir empfehlen das immer jedem, dass die Familien noch kommen und sich verabschieden.
Ja, die Empfehlung kann ich nur an alle da draußen auch weitergeben, ne? Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das nutzen, das ist schon wirklich eine schöne Erfahrung,
Jetzt mal ein bisschen eine komische Frage. Gibt es auch meckrige Leute im Hospiz?
Sagen wir es mal so.
Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wüsste, ich würde sterben, ich glaube, ich würde erstmal mich so auf so einen Normalpegel so runterhauen, so, okay, ich glaube, jetzt sollte ich mich über nichts mehr aufregen, jetzt bringt das auch nichts mehr. Aber ich glaube, manche.
Ja, oder aber du hast viel Frust angesammelt, dass es das jetzt erst recht. Also, ne? Fräulein, die Kartoffeln sind aber nicht ordentlich durch. Der Spinat ist so grün oder was auch immer, ja.
Ich finde das total normal, dass Menschen nicht immer gut drauf sind. Ne? Also, ich mag das überhaupt nicht, wenn von schwierigen Menschen oder so gesprochen wird oder, oh, der ist aber ganz schwierig und so motzig heute, wo ich immer denke, naja. Ich glaube, ich wäre auch so. ich finde das so wichtig, dass man in dem Moment den Perspektivwechsel hinkriegt und denkt, naja, ich bin hier gerade nicht das Problem. Na, wenn der Mensch mal wirklich so nörgelig ist an so einem Tag und wirklich vielleicht der Spinat doof ist und das andere auch doof ist, dann weiß ich doch, das hat nichts mit mir zu tun und das hat auch eigentlich nichts mit dem Spinat zu tun, sondern das ist wirklich, weil der Mensch in seiner Situation gerade massiv überfordert ist. Und ich finde immer, wenn man diesen Menschen mit Freundlichkeit weiterhin begegnet, kippt das auch ganz schnell. Ne? Von daher finde ich, ist das völlig normal. Mhm. Also ich finde, das sind immer Zeichen von Überforderung in dem Moment. Mhm. Ne? Ja. Nichts anderes. Also,
ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn es jetzt Menschen zu euch treibt, die nicht so viele Angehörige haben, nicht so viele Freunde und oder wo Familie und Freunde dann tatsächlich auch komplett überfordert sind und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr kommen. Mhm. Und dann liegt dieser Gast da alleine. Und irgendwann gibt es ja so die Zeichen, dass ihr wisst, jetzt geht's los, wirklich auf den letzten Schritt. Und es ist natürlich, ne, es muss im Vorfeld natürlich abgestimmt werden, ne, möchte man das, ne, möchte er oder sie das alleine oder ist das doch schön, wenn jemand die Hand hält? Macht ihr das?
Mhm. Ja, also grundsätzlich ist nie jemand alleine, ne? Also ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, manche möchten auch alleine sein, ja, aber wenn man merkt, den Menschen tut das eher gut, dass sie nicht alleine sind, ist immer jemand da. Also das ist wieder der Vorteil, dass wir einfach wirklich pflegerisch gut besetzt sind und wir haben einfach ganz viele wunderbare Ehrenamtliche auch, die, ja, die uns da ganz toll unterstützen, die da sind in dem Moment und wenn wir merken, da braucht jemand wirklich ganz viel Zeit, sind, haben wir auch wirklich, sind unsere Ehrenamtlichen auch wirklich so offen, dass wir sie konkret ansprechen, ob sie auch wirklich noch länger und mal, also über einen längeren Zeitpunkt auch, Zeitraum auch kommen würden. Auch das geht.
Ja.
Also, ich finde das immer wichtig, so ein bisschen Gespür zu kriegen für den Menschen. Ne, was braucht der? Will der wirklich Nähe oder will der lieber gar nichts? Mhm. Aber und das eben halt möglich zu machen. Ne? Wenn das wirklich eher so ist, dass man sagt, da ist jemand ruhiger, ne, dann es geht jemand besser, dann sind wir natürlich da auf jeden Fall. Mhm. Es soll da keiner alleine sein, um Gottes Willen. Nein.
Ja.
Okay. Ich hätte noch eine. Und zwar, wenn wir uns jetzt noch mal an unsere ganzen Zuhörenden da draußen richten, was kann man machen? Was würdest du dir wünschen? Welche Möglichkeiten hat man da draußen? Und wovor darf man bitteschön keine Angst haben? Gibt's da was? Gibt's da so ein Rezept?
meinst du jetzt, wenn es um das Sterben geht, um Hospiz geht?
Wenn es um das Hospiz geht, weil ich glaube, dass gerade das Wort Hospiz schon ganz, ganz viel rotes Tuch für viele ist.
Grundsätzlich kann ich wirklich anbieten, wenn Menschen sich dafür interessieren, wenn sie sagen, ich bin gar nicht jetzt gerade betroffen, aber ich weiß, es kann ja auf jeden von uns zukommen, kann man sich gerne bei uns melden und sich einfach das Haus anschauen. Also ich bin ein großer Freund davon, wenn Menschen zu uns kommen, die nicht unbedingt akut sofort betroffen sind. Weil ich glaube, so ist das ähnlich wie beim Bestatter. Wenn man dahin gehen muss, weil gerade was passiert ist, hat man eh schon, gibt's einem eh schon schlecht.
Also, das Einfluss ist schon groß genug, dass man mich auch noch.
Genau. Und wenn ich noch gar nicht betroffen bin und ich einfach nur sage, naja, ich weiß, wenn das mal kommt, ich möchte dann nicht, viele sagen ja immer, ich möchte nicht meiner Familie zur Last fallen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich finde das immer toll. Also ich biete das auch an. Man kann sich bei uns melden und einen Termin machen, auch mit einer kleinen Gruppe von 5 Menschen oder so. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Ja. Einfach sich das mal anschauen, weil ich glaube, dass man ganz anders da rausgeht mit einem ganz anderen Gefühl und nicht mehr die Sorge hat, wie schlimm ist das da. Ja.
Ja, das ist so ein Realitätsabgleich, der ganz viel Ängste nimmt. Also ihr da draußen, wenn ihr euch interessiert, scheut euch nicht.
Geht ins Hospiz.
Genau.
Klingt blöd, aber ich glaube, zu Lebzeiten ist das.
Genau, traut euch einfach mal, euch damit auseinanderzusetzen. Ja.
Mhm. Dann wäre es jetzt an der Zeit, unseren Podcast mit der allbekannten Hörerfrage zu beenden. Und zwar, was glaubst du, kommt danach?
schwierig. Ich hoffe, ich glaube schon, dass es weitergeht, dass es irgendwas noch geben wird und dass ich hoffe so ein bisschen, dass ich die Menschen, die mir wichtig waren, die schon gegangen sind, dass ich die irgendwie irgendwo nochmal wiedersehen werde.
Vielen Dank.
Danke.
Ja,
danke euch.
Dann können wir nur sagen, vielen lieben Dank, Marion, dass du da warst.
Ja.
Und alle weiteren Infos zu dem Hospiz in Schwerte, aber auch generell zu unserem Podcast, findet ihr in den Shownotes. Und ihr findet uns in Facebook, Instagram, LinkedIn.
Schreibt uns mal.
LinkedIn noch nicht. Nee, genau. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir von euch Nachrichten erhalten. Wir würden nämlich auch tatsächlich antworten. Also wir beiden tatsächlich als echte Menschen.
Genau.
Wir sitzen da tatsächlich hinter und würden uns sehr freuen, einfach mal, falls ihr irgendwelche Fragen habt, diese auch beantworten zu können und antworten. Ja, wahrheitsgetreu, hoffentlich. genau. Ich möchte nicht weiter abschweifen. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Deezer und allen möglichen anderen Podcast-Plattformen. Und bis zum nächsten Mal. Und denkt immer dran, vergesst das Leben nicht.